Deutschlandfunk. Der Tag.
100 Tage ist die Ampelregierung jetzt im Amt. Und was machen wir? Wir ziehen keine Bilanz. Macht ganz ehrlich gerade ziemlich wenig Sinn, irgendeinen Strich oder Zwischenstrich zu ziehen. Angesichts der Weltlage oder, um es mit Olaf Scholz zu formulieren, Zeitenwende, in der wir gerade stecken. Heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht das bewerten, womit uns die Koalition tagtäglich beglückt. Zum Beispiel das neue Infektionsschutzgesetz, das heute beschlossen wurde. Kein großer Ausweis der Geschlossenheit der Koalition, eher noch einmal ein Beweis für die Gegensätze, die man da permanent überbrücken muss. So viel ist klar. Doch was heißt das für die Corona-Bekämpfung und für unseren Alltag in der Zukunft? Um eine Ahnung zu kriegen, schauen wir mal wieder nach Skandinavien. Vorher müssen wir aber mal wieder über Putins Krieg sprechen.
I regret to tell you that thousands of Russian soldiers that have been killed. They have been caught between Ukrainians fighting for their homeland and the Russian leadership fighting for conquest. Massive amounts of Russian equipment have been destroyed or abandoned. The destruction that Russian bombs are raining down upon innocent civilians has so outraged the world that the strongest global economic sanctions ever taken have been imposed on your country.
Das war der Ausschnitt einer bemerkenswerten Videobotschaft von Arnold Schwarzenegger, direkt an das russische Volk gerichtet. Lohnt sich wirklich in voller Länge anzuschauen. Es ist eine Botschaft über die Wahrheit des Krieges, unter anderem die, dass schon tausende russische Soldaten getötet und sehr viel Kriegsgerät zerstört worden ist, zudem härteste Sanktionen gegen Russland in Kraft getreten sind. Das führt zu einer Frage, die vor 3 Wochen noch ziemlich abstrus geklungen hätte. Was ist eigentlich, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt? Sprechen wir jetzt drüber. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, dem 18. März 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Es hat ja im Vorfeld des Krieges viele, sehr viele Prognosen gegeben, die sich dann relativ schnell als falsch herausgestellt haben. Zunächst natürlich die, dass es Putin nur um die russischen Sicherheitsinteressen gehen würde und er selbst überhaupt kein Interesse an einem wirklich allumfassenden Krieg hätte. Tja, es ist, wie wir wissen, aber wirklich mal so komplett anders gekommen. Aber nicht nur das. Die, die gewarnt haben, Putin plane sehr wohl den Angriff auf die ganze Ukraine, die waren sich größtenteils einig, das dürfte dann ein Durchmarsch werden für die in den letzten Jahren konsequent modernisierte und hochgerüstete russische Armee. Ein paar Tage, vielleicht Wochen werde es dauern und dann ist Kiew gefallen, ein Marionettenregime möglicherweise intronisiert in Kiew. Und auch das stellte sich ganz offenbar ganz anders dar. Die ukrainische Armee, die hält überraschend gut stand. Der russische Vormarsch stockt und vor allem die Verluste, die sind verheerend. Das ist zumindest die Lesart, die hier im Westen ankommt. Ordnen wir das alles mal mit unserem Sicherheitsexperten im Deutschlandfunk ein. Markus Pindur. Hi Markus.
Hallo Philipp.
Es gibt ja den Satz, das Erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, das ist die Wahrheit. Also nähern wir uns ganz, ganz vorsichtig. Fast von Beginn des Krieges an bekommen wir Berichte, wie schlecht es für die russische Armee läuft. Wie sehr entspricht das nach deiner Einschätzung der tatsächlichen Realität?
Also die Meldungen darüber verdichten sich, so viel ist klar. Genaue Zahlen anzugeben ist schwierig, die Schätzungen weichen sehr weit ab. Das ukrainische Verteidigungsministerium spricht von 14.000 gestorbenen russischen Soldaten, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Andere Experten setzen nur 4.000 bis 6.000 oder 8.000 an. Das ist also nicht ganz klar. Aber es gibt eine Website, die sich damit befasst, einfach nur verfügbare Quellen im Internet auszuwerten und tatsächlich Videos auszuwerten und zu schauen, was sie daraus an Informationen zusammentragen können. Und das zeigt wohl, dass diese Zahl zwischen 4.000 und 14.000 mit Vorsicht zu genießen sind, aber ungefähr der Realität entsprechen. Und das wäre schon verheerend. Denn das Ausmaß wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in der Regel auf einen gefallenen Soldaten 3 Verwundete kommen. Das heißt, dass bereits ungefähr 10% oder auch mehr der ursprünglichen Invasionstruppen ausgefallen sind. Und diese Verluste können die russischen Truppen zwar aufgrund ihrer großen Zahl verkraften, die Frage ist aber, wie lange noch? Und weil manche militärische Verbände wegen der hohen Verluste neu formiert werden müssen, hat sich wahrscheinlich auch in den letzten Tagen wenig vorwärts bewegt bei den russischen Truppen.
Und das hat ja dann ja wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Kampfmoral. Wer will denn da überhaupt noch in den Krieg ziehen, wenn er damit rechnen muss, dass es so gefährlich einfach ist?
Also die Kampfmoral und die Organisation der ukrainischen Truppen sind ganz klar besser als die russischen Truppen. Man sieht das auch, dass sie schlecht ausgerüstet sind. Die Luftwaffe, die ja die Bodentruppen potenziell schützen kann, wird kaum eingesetzt. Die russischen Flugzeuge bleiben meistenteils am Boden. Westliche Experten rätseln, warum das der Fall ist. Hubschrauber werden abgeschossen mit den bekannten Stinger-Raketen. Die russische Kommunikation und Koordination stockt. Es gibt zu wenig verschlüsselte Funkgeräte. Teilweise, das muss man sich vorstellen, telefonieren die Soldaten mit normalen Handys. Die werden aber von den Ukrainern abgehört. Und der Funkverkehr über militärische Radiogeräte wird teilweise von Amateurfunkern abgehört und veröffentlicht. Und ein General soll von der ukrainischen Armee, ein russischer General, attackiert und getötet worden sein, weil seine Geodaten aufgrund eines Handygesprächs ermittelt wurden und dann sein Quartier präzise mit Artillerie zerstört werden konnte. Das sind alles Dinge, auch der stockende Nachschub, die nicht für eine hohe Kampfmoral sorgen, sondern ganz im Gegenteil, die demoralisierend sind für die russischen Truppen. Und beim Nachschub ist es besonders wichtig, man braucht zunächst einmal zu essen und zu trinken. Man braucht genügend Wasser und genügend Essen. Aber die russische Armee hat schlicht zu wenige Lkw. Und deshalb bewegen sich die russischen Truppen meist nur bis zu 150 Kilometer auf ukrainischem Boden. Aber die russischen Verbände sind aufgrund ihrer hohen Personenzahl und mit ihren schweren Waffen auf viel Treibstoff und viel Munition angewiesen. Und wenn das ins Stocken kommt, dann hat das natürlich auch eine deutliche Wirkung auf die Kampfmoral.
Also die Russen stehen deutlich schlechter da als gedacht. Was machen denn die Ukrainer im Gegensatz dazu, die ukrainische Armee, besonders gut?
Also es hat sich herausgestellt, dass die vom Westen gelieferten panzerbrechenden Waffen eine wirklich im Wortsinne durchschlagende Wirkung haben. Diese Javelin-Antipanzerraketen, die amerikanischen, die sind sehr gefährlich für die russischen Truppen. Es gibt auch noch andere Waffen. Ich habe eben schon die Stinger erwähnt, mit denen Hubschrauber und auch wohl einige Kampfflugzeuge abgeschossen worden sind. Es gibt andere panzerbrechende Waffen. Die Deutschen haben gerade diese Strela-Raketen zur Luftabwehr geliefert. Dann gibt es noch panzerbrechende Waffen, wie zum Beispiel die Panzerfaust 3. Das sind alles Waffen, die, ich sag mal, mit denen man einen Guerillakrieg führt. Und dieser Guerillakrieg, den die Ukrainer da führen, der ist offensichtlich sehr erfolgreich. Und aufgrund der Fehler, die schon in den ersten Tagen gemacht worden von den russischen Streitkräften, wir erinnern uns alle an diesen 60 Kilometer langen Stau, den es da gegeben hat, wurden dann die russischen Truppen auch zu sitzenden Zielen für die Ukrainer. Und dann muss man sagen, die Kampfmoral ist gut, das habe ich eben schon erwähnt. Also da ist der unbedingte Wille, das Land zu verteidigen und auch die Freiheit zu verteidigen. Die Motivation ist groß. Man kann es mit Händen greifen. Kaum ein Ukrainer will wieder unter russischer Knute leben. Da ist einfach die Motivation und die Kampfmoral viel, viel höher. Und das macht etwas aus, offensichtlich.
Schauen wir mal auf die NATO. Die will zwar nicht und weiter auch nicht aktiv in den Krieg eingreifen. Deswegen ja auch keine Flugverbotszone, wie sie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert. Aber sie will die Waffenlieferung noch einmal ausweiten, erhöhen. Jetzt sollen sogar Raketenabwehrsysteme geliefert werden. Welche Auswirkungen hätte das sowohl für das Kräfteverhältnis als auch für die Rolle der NATO dann als Kriegspartei?
Das ist das eine, also die Raketenabwehrsysteme. Tatsächlich, das wären dann zum Beispiel die Patriot-Raketen, über die ja auch die Bundeswehr verfügt. Die würden natürlich auch noch einmal die schon jetzt nicht vorhandene Luftüberlegenheit oder kaum vorhandene Luftüberlegenheit der Russen stark einschränken. Aber der NATO-Generalsekretär hat ja im Interview mit dem Deutschlandfunk so zwei Linien gezogen. Es werde keine NATO-Truppen geben, die in diesen Krieg eingreifen, und man werde auch keine Kampfflugzeuge liefern. Das bleibt erstmal bestehen, und unterhalb dessen ist aber vieles vorstellbar und wird auch vieles gemacht. Die New York Times gestern hat zum Beispiel darüber berichtet, dass die USA angeblich beabsichtigen, der Ukraine präzise, noch nie im Kampf erprobte Drohnen zu liefern, sogenannte Kamikaze-Drohnen, die präzise auf Artilleriestellungen und sogar auf einzelne Fahrzeuge gerichtet werden können. Das ist eine Waffe, die bisher von den Amerikanern selber noch nie eingesetzt wurde, jedenfalls nicht in einem tatsächlichen bewaffneten Kampf. Da sollen 100 Stück von geliefert werden. Das deutet darauf hin, dass die Amerikaner diese Waffe auch vielleicht als kriegsentscheidend ansehen könnten. Ob sie das sein wird, weiß man nicht, weil wie sich Kriege entwickeln, ist immer schwer vorhersagbar. Es gibt jetzt immer mehr Experten, die, nachdem sie anfänglich gesagt hatten, die Ukrainer haben eigentlich keine gute Chance, die jetzt sagen, das Kräfteverhältnis hat sich geändert. Es könnte sein, dass der Krieg an einen Kulminationspunkt gekommen ist, wo die Fortune, wie man so schön sagt, kippt und sich gegen die Russen richtet. Aber man muss auch wiederum sagen, das sind so viele Streitkräfte und so viel Material, das ist erst einmal erdrückend. Aber einen richtigen militärischen Sieg, wie sich die russischen Truppen das erhofft haben und wie Putin sich das erhofft hat, einen entscheidenden und schnellen Sieg, den wird es nicht mehr geben.
Und im Umkehrschluss könnten die Ukrainer sogar gewinnen? Beziehungsweise was heißt das überhaupt, gewinnen? Also zum Beispiel theoretisch, das wäre die Russen komplett aus dem Land drängen.
Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht und da will ich auch nicht drüber spekulieren. Das könnte sein. Aber worauf es im Moment für die Ukrainer ankommt, ist, dass sie ihre militärische Lage schrittchenweise verbessern und dass sie die der Russen verschlechtern, sodass sie bei Gesprächen über einen wie auch immer ausgehandelten Frieden hinterher mehr Argumente und mehr Hebelwirkung in der Hand haben. Darauf kommt es den Ukrainern jetzt an, glaube ich.
Nun ist es ja aber auf der anderen Seite gar nicht, also zumindest für mich schwierig vorstellbar, dass Wladimir Putin seine Armee wie einen geprügelten Hund aus der Ukraine schleichen lässt oder beziehungsweise eine Niederlage am Verhandlungstisch irgendwie hinnehmen müsste. Was kommt da auf uns zu, wenn Putin immer stärker in die Defensive gerät?
Auch da sind sich Experten uneins. Einige meinen, dass ihn das immer weiter da reindrängen wird, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, was ja jetzt schon in Mariupol zum Beispiel in großem Ausmaße stattfindet. Andere meinen, dass ihn das sogar dazu bringen könnte, taktische Atomwaffen einzusetzen. Ich glaube, die Schwelle zum Einsatz von Nuklearwaffen ist sehr, sehr hoch. Das wird er nicht einfach so tun und der militärische Nutzen wäre auch sehr, sehr begrenzt. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Aber das ist eine Situation, mit der weder die Ukrainer noch der Westen noch Wladimir Putin gerechnet haben. Das ist in der Tat richtig und vielleicht wird er sich dann doch irgendwann auf Gespräche einlassen müssen, die für ihn dann zu einem, naja, gesichtswahrend wird das nie sein, aber zu einem zu einer Friedensregelung kommen könnten, mit der er dann doch sich leisten kann, abzuziehen oder glaubt, sich leisten können, abzuziehen. Es ist aber wirklich schwer zu sehen, dass das tatsächlich passiert. Das ist schon klar. Aber irgendwann wird es kommen müssen und die Frage ist, unter welchen Bedingungen.
Und Giftgas?
Also er hat es zugelassen, dass Assad in Syrien Giftgas eingesetzt hat. Wenn die russischen Truppen dies tun sollten, dann wäre das auch ein wirklich großer Tabubruch. Sie haben das ja in Anführungsstrichen im Kleinen schon gemacht bei dem Spion, dem Ex-Spion Skripal auf englischem Boden. Da wurde ja ein chemisches Kampfmittel angewendet. Ich glaube nicht, dass Putin sich darauf einlässt, weil das wäre tatsächlich ein wirklich ganz hoher Tabubruch mit auch einer unkalkulierbaren Reaktion von Seiten des Westens.
Mhm. Siehst du einen Punkt jenseits von Putin greift einen NATO-Staat an, an dem die NATO doch aktiv ins Kampfgeschehen eingreifen müsste, aller roter Linien zum Trotz?
Ich sehe diesen Punkt nicht. Ich sehe diesen Punkt nicht. Der Wille bei den NATO-Staaten richtet sich auf zwei Dinge. Erstens, die NATO hält zusammen, bleibt geschlossen und verteidigt ihr Gebiet. Und zweitens, die NATO lässt sich nicht ein auf einen direkten Krieg mit Russland mit all den unvorhersehbaren Eskalationsstufen.
Okay, Markus, wir müssen noch über China sprechen. Joe Biden telefoniert heute mit Chinas Präsidenten Xi Jinping, der bisher ja felsenfest zu Putin stand. Spricht auch einiges dafür, dass er zumindest vorab Bescheid wusste von den Plänen Putins. Doch das, was jetzt passiert, das kann ihm ja auch nicht schmecken. Wie unverbrüchlich ist die Treue zum mittlerweile ja auch fast weltweit geächteten russischen Diktator?
Ganz felsenfest stand China ja nicht hinter Putin, weil sie ja auch immer wieder betont haben, dass die territoriale Integrität, wie das so schön heißt, unverletzlich sei aller Staaten auf dieser Welt. Das ist das eine. Das andere ist, diese ganze Krise kann große Auswirkungen haben durch alle möglichen Faktoren, die wir jetzt gerade sehen, auf dem Energiemarkt, auf dem Agrarmarkt, auf dem weltweiten, der ein globaler Markt ist. Kann alle möglichen Auswirkungen haben, die sich auch auf die chinesische Ökonomie schlecht auswirken könnten. Und da sind Unwägbarkeiten mittlerweile aufgelaufen, die China kaum egal sein können. Und da China immer nur stark am Winde seines Eigeninteresses segelt, glaube ich, dass diese unverbrüchliche Freundschaft, die man sich da gelobt hat, längst nicht so unverbrüchlich sein wird. Und ich halte es sogar für möglich, dass China an irgendeinem Punkt entscheiden wird, jetzt auf Putin einzuwirken, dass er tatsächlich sich da auch kompromissbereit zeigt. Es gibt Berichte darüber, dass Putin nach chinesischer Munition gefragt hat zum Beispiel. Das ist bislang nicht bestätigt, das weiß man nicht so genau. Da könnte China sicherlich ansetzen. Also man muss sich vor Augen halten, man muss im Hinterkopf halten, dass das Verhältnis zwischen China und Russland seit Jahrzehnten von Misstrauen geprägt ist. China und Russland haben in den 50er Jahren noch einen Krieg geführt. Es gab in den 70er Jahren noch regelmäßige Artillerieduelle zwischen Russland und China am Grenzfluss Ussuri. Das Verhältnis ist nicht eins von uneingeschränkter Herzlichkeit. Die beäugen sich beide gegenseitig sehr misstrauisch. Insofern kann ich mir vorstellen, dass China sich nicht in Nibelungentreue an Putin ketten wird, der ja im Übrigen tatsächlich von der Wirtschaftskraft her gesehen auf jeden Fall der Juniorpartner in diesem Bündnis ist.
Markus, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ein bisschen crazy ist es ja irgendwie schon. Die Ampel hat heute mit ihrer Mehrheit im Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, das sie selbst offensichtlich gar nicht mal so gut findet. Hören wir mal diesen Ausschnitt heute aus der Debatte Alles Politiker der Koalition. Angefangen mit dem Bundesgesundheitsminister selbst, Karl Lauterbach.
Ich weiß, dass ich als Epidemiologe gewünscht hätte, wir hätten mehr für diejenigen tun können, die jetzt im Risiko stehen.
Aus meiner Sicht als Ärztin, als Gesundheitspolitikerin, aus Sicht meiner Fraktion und im Übrigen auch der Mehrheit der Bevölkerung braucht es für einen guten Infektionsschutz vermutlich mehr als das, was heute in diesem Gesetz vorliegt. Und es wäre gut, weiterhin präventiv zu agieren und die Maskenpflicht flächendeckend beizubehalten.
Bei steigenden Infektionszahlen, immer mehr Krankenhauseinweisungen, auch vielen Toten jeden Tag die Basisschutzmaßnahmen so weit nach unten zu fahren, so rigoros nach unten zu fahren, das ist nicht die vorsorgende Politik, die wir gerne auch hier beschlossen hätten. Zumindest die Maskenpflicht in Innenräumen hätte bestehen bleiben müssen. Und lieber Kollege Köhler, liebe FDP, wenn Menschen mit Vorerkrankungen sich zu Hause einschließen müssen, weil unsere Gesellschaft, weil wir zu rücksichtslos dafür sind, Masken in öffentlichen Räumen zu tragen, dann ist das nicht mein Verständnis von Freiheit.
Na, danke an der Stelle übrigens an Wenig Worte, das ist zumindest sein Twitter-Name, von dem ich diese Collage geklaut habe. Die Frontstellung innerhalb der Ampel ist also ziemlich klar und ja auch kein Geheimnis bei dem Thema. Der kleinste Koalitionspartner, die FDP, hat sich gegen SPD und Grüne mehr oder weniger durchgesetzt. Es gibt zwar am Sonntag keinen kompletten Freedom Day, aber es fallen schon ziemlich viele Regeln weg, unter anderem fällt die Maskenpflicht größtenteils. Nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen ausgewählten Bereichen, wie beispielsweise Krankenhäuser oder Altenheime, da soll sie noch gelten. Allerdings können die Länder einzelne Regionen per Parlamentsbeschluss zu Hotspots für weitergehende Maßnahmen erklären. Wir haben gehört, die Kritik daran, auch der Länder selbst übrigens, ist groß. Und ich denke, es könnte sich jetzt mal lohnen, noch einmal mit unserer Dänemark-Korrespondentin Sophie Donges zu sprechen. Dort wurden vor knapp 7 Wochen so gut wie alle Maßnahmen abgeschafft. Was bekommt man jetzt noch von Corona mit, wenn man durch Kopenhagen geht?
Tatsächlich nur noch ziemlich wenig. Also ganz vereinzelt sieht man noch Menschen, die eine Maske aufhaben, die sie selber noch nicht ablegen wollen. Und in Geschäften zum Beispiel stehen auch diese Spender für Desinfektionsmittel noch, die kann man noch benutzen. Aber ansonsten spielt sich eigentlich der Alltag da ab, den man auch vor der Pandemie erlebt hat. Also man muss schon wirklich suchen, um noch Spuren zu finden.
Wo findet man denn überhaupt noch Spuren? Gibt es gar keine Einschränkungen mehr?
Doch, es gibt tatsächlich noch Spuren, zum Beispiel, wenn man ein Altenheim besuchen möchte, ein Krankenhaus besuchen möchte, dann muss man auch die Maske tragen weiterhin. Das ist Pflicht, weil da eben auch Menschen leben, die auch eine leichte Omikron-Infektion einfach vielleicht nicht so gut verkraften können. Die werden also weiterhin noch geschützt. Aber ansonsten sind alle Restriktionen, die es gab, also es ging ja um Obergrenzen zum Beispiel für Veranstaltungen, die sind inzwischen alle weggefallen.
Das ist ja tatsächlich ganz ähnlich, wie das dann jetzt bei uns laufen soll. Wobei bei uns ist jetzt zum Beispiel Bus- und Bahnmasken, auch da nichts mehr, ne?
Nö, das ist alles vorbei.
Genau. Okay. Jetzt hat Dänemark bekanntlich nicht geöffnet, als es kaum Fälle gab, sondern noch vor dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Und die Inzidenz lag damals bei fast 5.000. Nur zum Vergleich, wir haben jetzt gerade unseren Höhepunkt, ich glaube, wir sind bei 1.700, irgendwie sowas. Wie ist es dem Land damit ergangen?
Ich weiß nicht, ob Dänemark so viel höher sozusagen lag damals als Deutschland heute, weil die Dänen haben auch schon immer extrem viel getestet.
Okay.
Und je mehr man testet, desto mehr Fälle, ne, desto höher natürlich auch die Inzidenz. Das kann ich gar nicht so hochrechnen, das weiß ich schlichtweg nicht, aber klar,
guter Hinweis,
war der
ja.
Höhepunkt erreicht, genau. Das ist richtig und interessanterweise war der Inzidenzwert damals ja aber auch schon gar nicht ausschlaggebend, sondern die Dänen und Dänen haben gesagt, ja, stimmt, wir haben eine hohe Verbreitung, aber lass uns doch mal auf die Krankenhäuser konzentrieren, auf die Lage auf den Intensivstationen und da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Das war damals schon so und seit diesen 7 Wochen ist auch die Zahl der Menschen, die dort auf den Intensivstationen liegt, die ist kurzzeitig ist sie mal angestiegen, aber jetzt fällt sie eben auch wieder. Also es sind jetzt noch knapp 30 Leute auf Intensiv. Der offizielle Inzidenzwert in Dänemark, der liegt in Anführungszeichen jetzt nur noch bei 1.100. Das liegt einfach daran, dass diese riesen Testzentren inzwischen geschlossen sind. Also dass man mit dem Wegfall der Maßnahmen auch gleichzeitig diese Wahnsinns-Testkapazitäten, die das Land aufgebaut hat, einfach beendet hat. Jetzt werden eigentlich nur noch Risikopatientinnen und Patienten getestet, die Symptome haben.
Kann man denn überhaupt noch sagen? Also man lässt es ja ganz offensichtlich mehr oder weniger durchrauschen jetzt, das Virus, wie die Infektionslage jetzt noch ist. Bisher war Dänemark, du hast es gesagt, ja gerühmt eigentlich für sein Screening. Zum einen, was das Testen, aber auch was das Sequenzieren angeht. Was weiß man jetzt noch über die Lage in Dänemark?
Ja, was man jetzt macht in Dänemark ist, dass man das Abwasser untersucht, da Proben nimmt, um zu schauen, wie hoch die Virenlast im Abwasser ist. Das ist ja ein ganz guter Indikator, um herauszufinden, wie viele Menschen noch infiziert sind. Und der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke hat jetzt vor 2 oder 3 Tagen ungefähr getwittert, dass man da aber auch sehen würde, dass es einen Abfall gibt. Also dass der R-Wert, wie viele Menschen sozusagen, Infizierte, wie viele Menschen die wiederum anstecken würden, würde bei 0,7 oben liegen, schrieb er. Das haben sie eben durch das Abwasser jetzt einmal errechnet. So, dass, also Omikron scheint langsam sich auch in Dänemark abzuschwächen.
Und 0,7, das ist ja tatsächlich schon exponentielles Schrumpfen. Jetzt ist es aber nicht so, es klingt alles ja sehr, sehr gut. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass gar nichts passiert wäre, sondern wenn ich das richtig mitverfolgt habe, hat es durchaus für Dänemark beträchtliche Todeszahlen gegeben. Hat es nicht für Kritik gesorgt?
Also die Todeszahlen jetzt vor allem in der letzten Welle, die Zahl der Menschen, die jetzt gestorben sind, die wird in Dänemark eben damit erklärt, dass es einfach dieses enorm hohe Infektionsgeschehen gibt im Land. Das heißt, Menschen sterben und sind vielleicht auch infiziert, sterben aber nicht, weil sie infiziert sind. Das ist sozusagen der offizielle Sprech dort.
Also das klassische, man stirbt nicht mit Corona, man stirbt mit Corona, aber nicht an Corona.
Genau, genau, ja. Darum geht's. Also ein Virologe hat das, den wir interviewt haben vor ein paar Tagen, hat gesagt, wenn ich jetzt vor ein Auto laufe in Dänemark und das leider diesen Verkehrsunfall leider nicht übernehme, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass ich parallel auch infiziert bin, weil wir einfach immer noch eine hohe Verbreitung, trotz, auch wenn es jetzt schon zurückgeht, haben in der Gesellschaft. Aber das sei eben auch eine Erklärung dafür, dass die Statistik hoch ist, weil da nämlich alle Fälle reinfallen automatisch, die infiziert sind. Das bedeutet, aber es wird nicht differenziert, ist mit oder an Corona gestorben.
Mhm. Hier in Deutschland wird in der Diskussion ja vor allen Dingen immer darauf verwiesen, dass es eben auch viele vulnerable Gruppen gibt, die sich durch eine Impfung nur bedingt schützen können, zum Beispiel Krebspatienten. Und deswegen müsste man eben immer noch Maßnahmen aufrechterhalten. Wie wird darüber in Dänemark geredet? Ist das überhaupt ein Thema?
Also ich habe das tatsächlich jetzt in den letzten Tagen oder auch Wochen als Thema gar nicht so massiv wahrgenommen. Man versucht eben punktuell zu schützen, das habe ich ja am Anfang beschrieben, ne? Durch eine Maskenpflicht beispielsweise in Altenheimen oder in Krankenhäusern. Aber so sozusagen, dass man deshalb die gesamte Gesellschaft nicht öffnen könnte, weil es Gruppen gibt, die sich eben nicht besonders gut schützen können, das war eigentlich in Dänemark, so wie ich das wahrgenommen habe, nicht die Debatte.
Sophie, du bist ja Korrespondentin für ganz Skandinavien. Und Skandinavien ist ja in vielerlei Hinsicht coronatechnisch für uns interessant. So wie Dänemark für uns jetzt im Fokus steht, stand ja lange Schweden im Fokus, weil Schweden eben gerade in der ersten Pandemiephase diesen Sonderweg gegangen ist mit sehr verhältnismäßig sehr wenigen Maßnahmen. Wie ist die Situation jetzt dort in Schweden?
In Schweden hat man sich ja auch kurz nach Dänemark tatsächlich entschlossen, die letzten Corona-Maßnahmen fallen zu lassen. Da ging es um Abstandsregeln in Restaurants zum Beispiel oder auch um Obergrenzen für Veranstaltungen. Und also in meinem Alltag hier in Stockholm merke ich gar nichts mehr von Corona. Letztes Wochenende war hier der riesen ESC-Vorentscheid. Das ist eine Wahnsinnssache in Schweden. Das gucken alle im Fernsehen und alle wollen da auch hingehen. Da haben 27.000 Leute hier in Stockholm gefeiert in der Halle. Ohne Abstand, ohne Maske, ohne irgendwas. Also auch hier ist eigentlich mein Gefühl, die meisten haben so einen Haken an die Pandemie gemacht. Man sieht wirklich ganz selten Leute, die vielleicht noch eine Maske tragen, wobei man das ja hier sowieso eigentlich auch nie musste, ne? Es gab ja diese Maskenpflicht in Schweden gar nicht.
Ja, jetzt hat Schweden, wenn ich das richtig verfolgt habe, gar nicht unbedingt eine besonders hohe Impfquote, ungefähr so wie in Deutschland, richtig? Im Gegensatz zu Dänemark.
Ja, total. Und das ist auch in der Tat ein Problem gerade, dass nämlich spätestens seit die Schwedinnen und Schweden sich entschieden haben, die Maßnahmen fallen zu lassen, auch hier so gut wie niemand mehr einen Impftermin bucht. Also die Gesundheitsbehörde versucht zwar den Druck aufrechtzuerhalten, die Kommunen starten jetzt auch zum Teil nochmal so Impfkampagnen, das sieht man ja jetzt auch, versuchen entsprechende Gruppen doch noch zu bewegen, sich impfen zu lassen. Aber da tut sich im Moment bei den Zahlen nicht mehr besonders viel. Und das wird hier schon auch als ein Problem wahrgenommen, weil Omikron jetzt sorgt ja offenbar eher für mildere Verläufe, aber man weiß ja auch nicht, was vielleicht noch kommt.
Ja, ja. Wie ist derzeit die Lage in den Krankenhäusern beispielsweise in Schweden dadurch?
Die ist tatsächlich ähnlich wie in Dänemark. Also auch hier ist die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen runtergegangen zuletzt. In den letzten 4 Wochen hat sie sich ungefähr halbiert, liegt jetzt landesweit bei rund 40. Das ist nicht mehr besonders viel. Aber auch hier hatten wir eine ähnliche Situation wie in Dänemark. Wir hatten einfach eine Wahnsinnsinfektionsanzahl. Also den ganzen Winter über eigentlich hagelte es hier immer wieder im Bekanntenkreis Meldungen. Jetzt haben wir Corona. Also das ist hier auch einmal komplett durchgerauscht, kann man sagen. Mhm. Ich kann das jetzt nur in Zahlen deshalb nicht belegen, weil man in Schweden auch nie so getestet hat wie in Deutschland und schon gar nicht so wie in Dänemark. Deshalb hatten wir auch nie diese Wahnsinnsinzidenzwerte. Ich ahne aber, dass das hier nicht anders war und dadurch wahrscheinlich auch eine gewisse Immunität inzwischen, so wie in Dänemark ja auch vermutet wird von Expertinnen und Experten, hier vielleicht auch in Schweden schon vorliegt, was Omikron betrifft.
Ich versuche mir gerade einen Reim drauf zu machen, beziehungsweise das mit Deutschland zu vergleichen. Wenn wir die Impfquoten jetzt mal beiseite lassen. Wir haben hier in Deutschland jetzt auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, beziehungsweise sowas wie ein Freedom Day Light, mehr oder weniger, steht kurz bevor. Und trotzdem ist hier eine Mehrheit der Menschen eigentlich dafür, mehr Schutzmaßnahmen noch beizubehalten. Welchen Reim machst du dir da drauf?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man sozialisiert wurde in dieser Pandemie. Also die Schwedinnen und Schweden sind ja sozialisiert mit, man braucht keinen Mundschutz und ein Minimum an Maßnahmen reicht irgendwie aus. Das ist ja auch, das glaubt eine Bevölkerung dann ja auch, wenn das irgendwie so Usus im Land ist insgesamt. Und bei den Dänen ist es so gewesen, dass sie immer, also die hatten ja sehr oft oder phasenweise auch einen sehr strengen Lockdown. Sogar die Landesgrenzen waren schneller dicht noch als in Deutschland, als diese ganze Pandemie losging. Und dann sind die Dänen aber durch diese Pandemie gesteuert worden, dass man ihnen immer relativ klar gesagt hat, in 6 Wochen wollen wir das erreichen, in 2 Monaten wollen wir das erreichen und so weiter. Also die hatten irgendwie immer so ein Ziel. Und konnten deshalb vielleicht dann auch diese Lockerung irgendwie dann auch annehmen, weil die waren verkündet und das war klar. Und in Deutschland ist es ja so, habe ich manchmal den Eindruck, das ist ja eine sehr vielschichtige Debatte. Also es gibt sehr viele Meinungen rund um dieses Thema, die auch sehr laut öffentlich gesprochen werden. Und vielleicht gibt es dadurch einfach auch eine gewisse Unsicherheit und gleichzeitig vielleicht hat man sich aber auch an diese Maßnahmen ja irgendwie auch ein bisschen gewöhnt und weiß, dass sie einem Sicherheit geben und hat vielleicht deshalb auch als Mensch in der Bevölkerung dort ein anderes Verhältnis zum Mundschutz, als das vielleicht ein Däne hat oder ein Schwede hat.
Ja, die Vielstimmigkeit war auch heute wieder im Bundesrat sehr schön zu besichtigen, von der du gerade gesprochen hast. Eine persönliche Frage habe ich noch. Hand aufs Herz. Bist du jetzt gerade einfach nur als Mensch in einer Corona-Pandemie froh eher in den skandinavischen Ländern deinen Mittelpunkt zu haben oder wäre es dir lieber in Deutschland zu sein?
Also Stand jetzt gerade habe ich ein gutes Leben hier in Schweden, glaube ich, weil ich natürlich, weil das einfach ein Leben ohne Einschränkungen ist. Ich könnte mich aber, wenn du mich jetzt fragst, ist es dir während der gesamten Pandemie in Schweden besser gegangen als in Deutschland, würde ich das nicht mit einem Ja beantworten, weil ich finde, das Risiko, was wir hier zwischendurch ja hatten, auch zu Zeiten, als es einfach noch keine Impfstoffe gab und es trotzdem ja keine Maskenpflicht gab und so weiter, das macht ja auch was mit einem. Also das hat bei mir nicht dafür gesorgt, dass ich hier besonders entspannt gelebt habe und es genossen habe, in ein Restaurant gehen zu dürfen, was ich auch nicht gemacht habe im Übrigen, aber wäre ja alles möglich gewesen. Ne? Also ich finde, das ist immer so ein bisschen, es kommt immer ein bisschen auf den Zeitpunkt an, wann man diese Frage beantworten muss. Und jetzt im Moment, ja, jetzt im Moment geht es mir hier gut.
Und das war schon wieder für heute. dertag@deutschlandfunk.de. Unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie schreiben möchten. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis bald.